Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Städtetrip in Italien. Wenn ich das so in den Raum werfe, denken Sie vielleicht an Venedig, Florenz, Neapel oder auch Rom. Turin haben vielleicht nicht alle auf dem Schirm. Und das, obwohl die Stadt im Norden des Landes ein wichtiges Kultur- und auch Wirtschaftszentrum des Landes ist. Was die schöne Unbekannte sonst so spannend macht, hat mein Kollege Jan Tolzmann herausgefunden. Er hat Turin besucht.
Die Glocken des Turiner Doms beschallen die Piazza San Giovanni und Teatro Romano. Ausgerechnet im Turiner Dom lagert wohl das berühmteste Stofftuch der Welt. Das Turiner Grabtuch, das vermeintliche Grabtuch Jesu Christi. Es ist 4,50 Meter lang und 1,10 Meter breit. Nur selten bekommen es Besucher zu Gesicht. Auch ich sehe nur ein Replikat. Ob das Original echt oder falsch ist? Seit Jahrzehnten streiten Experten darüber. Im Dom treffe ich Nello Balossino, Wissenschaftler und Direktor des Grabtuchmuseums. Seine tiefblauen Augen sehe ich sogar im Halbdunkel. Seine krausen, schneeweißen Haare stehen zu allen Seiten ab.
Aus wissenschaftlicher Sicht kann nicht behauptet werden, dass das Tuch, das wir sehen, das Tuch ist, das der Leib Christi gehüllt war. Aber es spielt auch keine Rolle, wenn man es nicht wissenschaftlich beweisen kann. Denn jeder, der sich dem Leichentuch nähert, sieht es mit seinen eigenen Augen. Mit den Augen des Herzens, mit den Augen des Glaubens und mit den Augen des Interesses.
1578 bringt der Savoyer Graf Emmanuel Philibert das Tuch vom französischen Chambéry nach Turin. Er kommt dem Erzbischof von Mailand entgegen und verkürzt damit dessen Pilgerreise. Die Savoyer herrschen seit dem Mittelalter über Turin, die mittlerweile deren Hauptsitz ist. Das savoyische Adelsgeschlecht prägt das Stadtbild bis heute. In der ganzen Stadt stützen Arkaden barocke Stadthäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Für die damaligen Herrscher ein effektiver Regenschutz bei Spaziergängen. Einigen Italienern, so heißt es, sei die Stadt zu französisch. Der Historiker und Experte für italienische Geschichte Volker Reinhardt der Uni Fribourg weiß warum.
Vor der Mitte des 16. Jahrhunderts gehört Turin das darum geschlossene Gebiet weder kulturell noch sprachlich noch geschichtlich zum Kernbestand Italiens. Eigentlich gehört diese Region höchstens am Rande zu Italien. Die italienischen Humanisten im 15., 16. Jahrhundert waren sich da nicht einig. Sie hat keinen Anteil an der Kulturbewegung der Renaissance.
Startpunkt Piazza di San Giovanni, vorbei am weltberühmten ägyptischen Museum, dem größten, ältesten und eins der wichtigsten außerhalb Kairos, auf dem Weg zur Piazza Vittorio Veneto. Er ist einer der größten innerstädtischen Plätze Europas. Umringt von Barockbauten mit Arkaden wie aus dem Märchenbuch, verkörpert die Piazza di San Giovanni das typische Stadtbild im historischen Zentrum Turins. Groß, anmutig, prunkvoll. In einem der vielen Kaffeehäuser am Piazza treffe ich den deutschen Architekten Peter Jäger. Der Wahlturiner lebt seit fast 30 Jahren in der Stadt seines Herzens. Er beschreibt, wie er die Turiner sieht.
Es gibt schon einen gewissen Stolz, eben, dass man auch ein bisschen anders ist. Aber man fühlt sich sehr wohl piemontesisch oder savoyisch. Es ist kein richtiges Italien, es ist eben sehr schweizerisch und französisch angehaucht. Ich glaube auch, dass deswegen die Turiner jetzt in Italien gar nicht so richtig als Italiener wahrgenommen werden, obwohl es die richtigen Italiener sind, die auch die Gründung des italienischen einheitlichen Staates vorangetrieben haben.
Rückblick in die Geschichte Turins. In der Zeit des Risorgimento im 19. Jahrhundert vereinigen sich unterschiedliche Regionen zu einem Italien. Entscheidender Pulsgeber ist das Königreich Sardinien-Piemont, also die französischsprachigen Savoyer mit ihrer Hauptstadt Turin. Ausgerechnet sie werden zu den Gründern Italiens. Drahtzieher des Risorgimento, der künftige König Italiens, Vittorio Emanuele il Secondo, Giuseppe Garibaldi und Camillo Benso di Cavour. Letzterer wird Italiens erster Ministerpräsident und gilt als strategischer Vordenker. Das kleine Café Albicerin gibt es schon seit 1763 und zählt noch heute zu den ältesten und schönsten Cafés Italiens. Es liegt gegenüber der Wallfahrtskirche Basilica Santa Maria della Consolata. Bei jedem Schritt knarren dicke Holzdielen. Die Luft duftet süßlich herb nach frisch geröstetem Kaffee und Schokolade. Holzvertäfelte Wände, 8 Marmortische und das Licht flackernder Kerzenflammen zieren den Raum. Seit mehr als 250 Jahren hat sich hier fast nichts verändert. Gäste lesen Zeitungen, trinken Kaffee und führen Gespräche. Von meinem Tisch aus, an einer Fensterecke des Cafés, habe ich freie Sicht auf die Kirche. Über mir hängt ein Bild von Camillo Benso di Cavour. Er saß hier vor etwa 150 Jahren jeden Sonntag am selben Platz, am selben Tisch. Den Grund kennt der heutige Besitzer des Cafés, Alberto Landi, den er stolz erklärt.
Because he was anti-clerical.
Weil er ungläubig ist. Auf diese Weise kann er den Eingang der Kirche beobachten. Und immer wenn die Mitglieder des Königshauses in die Basilika gingen und diese wieder verließen, konnte er mit ihnen reden, ohne selbst in die Kirche gehen zu müssen.
Aus Sicht Cavours die beste Zeit, um mit dem König über neue politische Strategien zu sprechen. Schon Friedrich Nietzsche und Giacomo Puccini besuchen das Café regelmäßig. Umberto Eco beschreibt es im Detail in seinem Roman Der Friedhof in Prag. Ob sie alle den stadtbekannten Bicerin, ein Getränk aus drei Schichten mit Kaffee, viel Schokolade und jeder Menge Sahne getrunken haben, ist unbekannt. Gewiss ist, dass es das Original, das schon beim Anschauen dick macht, nur hier gibt und schmeckt. Außerdem...
Das Interessante ist, dass die heiße Schokolade von den Katholiken nicht als Essen angesehen wurde, sondern als Getränk. In der Fastenzeit war es erlaubt, sie zu trinken.
Das begehrte Rezept ist seit Jahrhunderten ein Geheimnis. Die Angestellten müssen heute sogar eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Nur 20 Gehminuten vom Café Al Bicerin entfernt liegt der prachtvolle Palazzo Carignano aus rotem Ziegelstein. Heute beherbergt er das Museum Nazionale del Risorgimento Italiano. Aus einem Ballsaal entsteht hier in kürzester Zeit das erste italienische Parlament. Turin bleibt allerdings nur 4 Jahre die erste Hauptstadt des modernen Italiens. Historiker Volker Reinhardt erklärt warum.
Dieser Zusammenschluss war neu, er brauchte eine Rechtfertigung. Er musste legitimiert werden. Und das konnte nur durch Anknüpfung an die Geschichte geschehen. Und in der Geschichte Italiens spielte Turin keine Rolle vor 1560. Und deswegen sucht man jetzt die bei weitem nach Rom in der italienischen Geschichte prestigeträchtigste, kulturell am stärksten ausstrahlende Stadt war Florenz. Bis man dann ein paar Jahre später endlich Rom erobert hat.
Was passiert, als die Turiner erfahren, dass Florenz die neue Hauptstadt werden soll, beschreibt Alessandro Bollo, Buchautor und Direktor des Museums, so.
Grande.
Ein großer Schock mit dramatischen Reaktionen. Beispielsweise kam es im September 1864 zu Zusammenstößen auf den Straßen, als die Nachricht vom Zusammenbruch der Hauptstadt bekannt wurde. Und hier in der Nähe, auf dem Piazza San Carlo, greift die Polizei die Menschenmenge an. Mehr als 50 Menschen kommen ums Leben.
Alessandro Bollo sagt, das sei für die Turiner wie ein Dolchstoß mitten ins Herz gewesen. Ein Anschlag auf ihre Identität. Die gebürtige Turinerin Francesca Garrone Schumacher treffe ich nach meinem Besuch im Museum. Sie beschreibt, was manche Turiner selbst heute noch fordern.
Also Turiner lieben ihre Stadt. Sie sind auch alle sehr stolz drauf. Und viele sagen ja, es sollte wieder Hauptstadt sein. Egal wo du dich umschaust, sind ja Gebäude, die dich daran erinnern, in was für eine Stadt du lebst. Also man merkt es schon und man merkt es eben an diesem Stolz, den die Turiner haben über ihre Stadt.
Drei Flüsse münden in Turin in den längsten italienischen Fluss Po. An Sonntagen flanieren die Turiner an den Flüssen entlang. Besonders beliebt Via Roma, Via Garibaldi oder Via Giuseppe Luigi Lagrange. Turiner sprechen von fare le vasche. Übersetzt heißt das eigentlich im Schwimmbad seine Bahnen ziehen. In Turin bedeutet das sehen und gesehen werden. Andere gehen den Tag ganz gemütlich an und sitzen in einem der vielen Cafés am Piazza San Carlo, dem inoffiziellen Wohnzimmer der Turiner. In seiner Mitte steht eine etwas bedrohlich anmutende Bronzestatue. Graf Emanuele Philibert schwingt auf seinem Schlachtross sein Schwert. Richtig, genau der mit dem Grabtuch. Immer einen Besuch wert, der Mercato Porta Palazzo am Piazza della Repubblica. Angeblich der größte Freiluftmarkt Europas. Francesca schwärmt.
Der ist total Bombe, sag ich jetzt mal. Es ist wirklich toll, weil du hast da alle Gemüsearten, die du dir vorstellen kannst. Du hast auch viele exotische Gemüsearten oder Obstarten und es ist alles einfach frisch. Du gehst da mal eben hin und es ist einfach toll und günstig.
Nur sonntags bleibt er geschlossen. Einmal die Woche, jeden Samstag, ist der Markt besonders voll und schließt erst abends um 7:30 seine Pforten. Francesca begleitet mich zum Mercato Porta Palazzo. Leider haben wir Pech. Es regnet stark, nur vereinzelt sind Besucher unterwegs und weniger als die Hälfte aller Marktstände sind überhaupt geöffnet. Szenenwechsel. Im Backstage-Bereich des Teatro Reggio. Letztes Einsingen der Opernsänger kurz vor dem Auftritt. Heute Abend spielen sie Manon Lescaut von Giacomo Puccini. Das Opernhaus zählt zu den ältesten der Welt. Hier treffe ich den Superintendenten Mathieu Jevin. Der 46-jährige Franzose, der 5 Sprachen fließend spricht, gibt einen Einblick in die Welt des Turiner Theaters.
Der war in 1740 gegründet. Das war immer im Zentrum der Stadt und im Zentrum von alles. Natürlich gibt es diese besondere Geschichte mit Puccini, denn Puccini hat hier La Bohème und Manon Lescaut zum ersten Mal präsentiert. Natürlich, und das Theater ist so ein Symbol der Kultur für die Torinese.
Zwar steht es heute noch auf dem alten Palastgelände des Savoia, brennt aber 1936 komplett aus und wird erst knapp 40 Jahre später neu errichtet. Eine Zwangspause kommt in der Zwischenzeit nicht in Frage, getreu dem Motto »The show must go on«. Anders als in anderen Großstädten Italiens spielen die Operndarsteller hier hauptsächlich für ein einheimisches Publikum. Touristen fehlen dem Superintendenten aber nicht, denn Turin...
Es ist eine Stadt, wo so viel mehr ist möglich, deswegen es gibt nicht so viele Touristen. Hier ist Torino noch eine Stadt, die man genießen kann und ohne zerstört zu sein. Das hat einen sehr großen Wert.
Mit Französisch kommen die Besucher der Stadt übrigens auch völlig ohne Italienischkenntnisse ganz gut zurecht. Der Dialekt der Piemonteser und damit auch der Turiner ist ein feiner Mischmasch zwischen den beiden Sprachen. Mathieu Jevin jedenfalls fühlt sich in Turin sehr wohl und hat seine ganz eigene Sichtweise auf die Stadt.
Und viele Personen sagen, dass Torino ist die kleine Paris. Für mich ist eigentlich eine kleine Wien, denn es ist so viel nah von Wien, die Architektur im Zentrum, die alten Cafés, alten Buchhandlungen, die Eleganz der Zentrum und so weiter.
Verliebt in die Kultur und Architektur Turins. Das passiert schnell. Dafür ist auch Filippo Giovara verantwortlich, ein Star-Architekt aus dem 18. Jahrhundert. Im Auftrag der Savoia formt er das barocke Stadtbild weiter aus. Wie zum Beweis steht ein besonderes Bauwerk direkt vor dem Teatro Reggio. Eine kleine Festung mit 4 Türmen, umkreiert von Giovara. Der Palazzo Madama, das Stadtschloss der Savoia. Heute zählt es, wie viele seiner Werke in Turin, zum UNESCO-Weltkulturerbe. Unweit des Stadtpalastes steht auch der Königspalast mit seinen unzähligen Zimmern. Mein persönliches Highlight, der Thronsaal. Ein vergoldeter Raum mit vielen Spiegeln und roten Vorhängen, königlich märchenhaft. Noch stärker zieht es mich aber in die untere Etage des Schlosses. Hier befindet sich das 300-jährige Museum für Antike, dem, wie soll es anders sein, angeblich ältesten Europas. Überall stehen, hängen und liegen Büsten, Vasen und Statuen. Trotzdem, am Ende der kleinen Schlosstour fühle ich mich etwas vom Reichtum der Savoia erschlagen. Sehr reich ist heute die Agnelli-Familie, die Gründer von Fiat und Hauptteilhaber von Juventus Turin. Mit dem Verein hat die heute vielleicht einflussreichste Familie Italiens Turin immer noch fest im Griff. Dass Turin nicht mehr Fiat-Stadt ist, fühle sich für viele Turiner immer noch an wie ein Schlag in die Magengrube, höre ich immer wieder. Das schaffe aber Platz für Neues, sagt Architekt und Repräsentant der deutsch-italienischen Handelskammer Peter Jäger.
Aber grundsätzlich gibt es eigentlich eine Neuausrichtung, die sehr positiv ist. Ist einmal die Raumfahrttechnologie und eben aber auch künstliche Intelligenz. Also das sind jetzt so 2 Motoren für die Wirtschaft in Zukunft. Und damit ist eigentlich Turin in so einer Emanzipationsphase.
Neuerdings ist Turin auch ein Standort der italienischen Rüstungsindustrie. In Zeiten wie diesen boomt das Geschäft. Zurück zum Piazza di San Giovanni und zum Turiner Dom. Touristen treffe ich in meinen 4 Tagen Turin kaum. Ungewöhnlich, aber vielleicht gerade deshalb noch so schön. Denn anders als in anderen Städten und Regionen Italiens bleibt Turin bisher vom Massentourismus verschont. Und noch ist Turin dadurch ein Geheimtipp für diejenigen, die einmal ein anderes, aber nicht minder schönes Italien kennenlernen möchten.
Jan Tolzmann war für den Sonntagsspaziergang in Turin unterwegs.